Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Reporterin, Korrespondentin, Kollegin Lisa Weiß. Ab August wird sie für die ARD und auch für die Deutschlandfunk-Senderfamilie als Korrespondentin aus Rom berichten. Und bevor es so richtig losgeht, haben wir gedacht, einmal noch bitte zu uns. Lisa Weiß, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Der Name ist nicht unbekannt für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie mir neulich nochmal jemand zurief, Lisa Weiß macht einfach tolle Reportagen, kann ich nur bestätigen. Vielfach gehört von den verschiedensten Berichtsgebieten, also zwischen Bayern, Tel Aviv und eben auch immer wieder Italien, wo sie ja schon häufiger waren, um Korrespondentenvertretungen zu machen. Also dann, wenn die den Job dauerhaft haben, auch mal Urlaub machen wollen, das haben sie häufiger gemacht. Und das Interessante ist, immer wenn sie das gemacht haben, ich habe dieses Stichwort noch zurückgerufen bekommen, aber ich habe mich daran erinnert, Lisa Weiß war doch eigentlich immer die Korrespondentin, die von irgendwelchen Katastrophen berichtet hat. Irgendwas ist immer passiert, wenn sie da zur Vertretung waren.
Ja, gefühlt irgendwie schon. Also es war einmal die Brücke, die damals in Genua eingestürzt ist, da war ich damals allein im Studio und musste eben für die ARD und die Deutschlandfunkfamilie berichten. Das war nicht ohne und natürlich auch ziemlich erschreckend. Ich hatte Vulkanausbrüche, ich hatte natürlich stürzende Regierungen, wobei das in Italien, naja, fast schon normal ist. Ich hatte auch Erdbeben. Was war noch alles dabei? Ja, auf jeden Fall noch Corona. Also ich bin genau da dort gewesen, als Corona, was ja zuerst in Italien bekannt wurde, ausgebrochen ist und bin dann auch ja hängen geblieben, weil meine Nachfolgerin nicht einreisen konnte. Und dann war ich plötzlich 3 Monate in Rom und in einer Ferienwohnung festgesessen und wir durften ja damals kaum aus dem Haus gehen.
Also das heißt, Sie hatten aber das seltene Vergnügen, ich weiß nicht, ob es nur ein Vergnügen dann war, Rom zu sehen ohne Touristen.
Das war toll. Also jedenfalls so mal ein Rundgang. Man durfte eigentlich nicht raus, aber als Journalistin für Berichterstattung durfte ich raus und bin daher wirklich mal durch Rom spaziert, die Piazza Navona mit irgendwie ja Unkraut zwischen den Pflastersteinen. Auf der spanischen Treppe saß eine Möwe und das war es dann auch. Also es war nochmal eine ganz andere Atmosphäre, aber irgendwann hat es dann wirklich wieder gereicht und ich habe mir wie wahrscheinlich ganz viele andere nur gewünscht, das muss jetzt endlich aufhören. Ich möchte nicht mehr mit Drohnen von oben überwacht werden, ob ich aus dem Haus gehe.
Tja, das hat aufgehört, andere Krisen sind dazugekommen oder haben sich wieder verschärft, die wir regelmäßig auf der Agenda haben. Das ist natürlich, also so aus der Perspektive der Reporterin, der Korrespondentin, ganz häufig das Dilemma, ne? Also die ruhigen Zeiten, da wo nichts passiert, was man sich ja eigentlich so als Bürgerin und als Teil der Gesellschaft wünscht, dass auch mal nichts passiert, ist journalistisch dann natürlich meistens eher uninteressant. Hm?
Einerseits ja, andererseits beim Berichtsgebiet Rom, also beziehungsweise Italien, Malta, San Marino und dem Vatikan, es ist immer noch so viel anderes los. Das Schöne ist, Italien ist ja auch ein Urlaubsland. Es gibt wirklich auch viele Anfragen, wenn irgendwie eine Welle sagt, na sag mal, Lisa, könntest du nicht mal irgendwie schauen, wie es momentan an den Stränden aussieht oder auch begeisterndes Thema, für mich auf jeden Fall. Wo gibt es denn das beste Eis in Rom? Kannst du da mal einen Test machen?
Und was kostet die Kugel? Ja,
genau.
Ein wichtiges Thema. Ja, wir hatten gerade gestern in der Sendung das Thema, das gebe ich dann Ihnen gleich mal mit, dann für die ersten Recherchen dann ab August. Der Mangel an Baninos, habe ich das richtig gesagt? Also Bademeister.
Ja.
Ja? Also 4.000 fehlen wohl. Also das ist dann auch mal ein schöner Grund, an den Strand zu fahren. Jetzt müssen Sie erstmal noch eine knappe Stunde hier mit mir im Studio sein. Wir schauen auf die Themen des Tages und ich freue mich über alle, die heute dabei sind, sei es am Radio oder auch am Podcast. Schönen guten Tag. Wir schauen auf die Themen des Tages und ich würde sagen, das gab es länger nicht, vielleicht sogar noch nie. Ein EU-Gipfel, der kürzer ist als geplant. Eigentlich, Lisa Weiß, wären wir jetzt heute an dem zweiten Tag des EU-Gipfels, aber man war schon am späten Abend fertig mit all dem, was man besprechen sollte. Das war vor allem das Personalpaket, können wir gleich nochmal genau drauf schauen. Aber wie würden Sie das einschätzen? Ist das ein Zeichen großer Harmonie?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Den Eindruck hatte ich nicht. Da muss man sich nur das Gesicht von Frau Meloni, der italienischen Ministerpräsidentin, anschauen. Dann war schon klar, dass Harmonie da definitiv nicht dabei war.
Ja, weil so wird dann wahrscheinlich dann eher das Bild raus. Da hatten einige, und das war ja auch die, und ist ja die Kritik von Giorgia Meloni, im Vorfeld das so gut abgesprochen und dafür auch ihre Mehrheiten zusammengekriegt, dass man dann gar nicht mehr so viel verhandeln wollte. Also ich kann es ja gerade nochmal nennen, es ist ja auch jetzt in diesen Tagen viel durch die Nachrichten gegangen. Ursula von der Leyen bleibt, sofern das EU-Parlament zustimmt, die Kommissionspräsidentin der Europäischen Union. Antonio Costa wird der Ratspräsident, da muss das Parlament nicht zustimmen. Das gilt und das gilt genauso für Kaja Kallas, die wird die Außenbeauftragte, die bisherige estnische Ministerpräsidentin. Das ist das Paket. geschnürt, allerdings ohne Giorgia Meloni.
Genau, und das findet sie auch überhaupt nicht gut und sagt, wir Italienerinnen und Italiener, wir werden, naja, sie sagt eigentlich, wir Italiener werden rausgelassen. Sie spricht ja immer in der männlichen Form. Was sie, glaube ich, da bei der ganzen Geschichte nicht so sieht, ist ihre Begründung ist ja, naja, also die Rechte hat so stark dazu gewonnen in ganz Europa und die Mitte hat so stark verloren, deswegen müssen wir jetzt mitreden können. Das stimmt zwar relativ, aber absolut schafft es ja eben doch noch diese Koalition Mitte und Liberale eine Mehrheit zu bekommen und das ist einfach Demokratie, würde ich sagen.
Ja, das ist also so kann man es auf jeden Fall interpretieren und das war ja auch klar. Also sie hatte ja selbst mit dem grundskeptischen Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten, der wohl auch offen Nein gesagt hat. Sie hat sich ja wohl dem Vernehmen nach nur enthalten bei diesen Personalentscheidungen. Keine Mehrheit, keine Sperrminorität. Insofern. Ja, genau, das ist Demokratie, also auch in diesem Europäischen Rat, also wenn die Regierungschefs zusammensitzen. In der Tat wird jetzt die Frage sein, wird es im Europäischen Parlament auch so klappen? Da haben die drei Gruppen, also die Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, gemeinsam eigentlich nach so deutschen Maßstäben hätten sie eine satte Mehrheit. Es gibt aber viele Abweichler auch. Es gibt auch bekennende Abweichler. Zum Beispiel haben die französischen Republikaner, also die Schwesterpartei der CDU, schon entschieden, wir wählen Ursula von der Leyen nicht. Also die fallen schon mal raus. Weswegen ja Ursula von der Leyen, und das ist jetzt so die Frage, nochmal hausieren gehen muss. Also auch zum Beispiel den Abgeordneten der Fratelli d'Italia, also der Partei von Giorgia Meloni, dann die Ehre erweist.
Also die beiden hatten, berichten jedenfalls italienische Medien, durchaus Kontakt in den letzten Tagen, haben telefoniert. Sie schätzen sich prinzipiell eigentlich schon, kommt immer wieder durch. Also sie haben auf jeden Fall eine gute Arbeitsebene. Ich denke schon, dass da auf jeden Fall Gespräche laufen werden. Inwieweit da in irgendeiner Art und Weise es geht, das kann ich nicht sagen. Das kann, glaube ich, keiner wirklich seriös momentan sagen. Aber prinzipiell kann natürlich die Mitte auch noch auf die Grünen zugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein Stück einfacher wäre, wenn man in gewissen Umweltfragen da nochmal sagt, naja, wir holen euch ins Boot, wir machen da Zugeständnisse. Vielleicht wäre das sogar die einfachere Variante.
Es gibt ja diesen EU-Blick auf Giorgia Meloni, die Ministerpräsidentin, die ja immer noch mit diesem Attribut verbunden werden kann, dass sie aus dem Zentrum einer postfaschistischen Partei kommt in der italienischen Geschichte, die aber in Brüssel ja bis wahrscheinlich zu diesem Gipfel weitgehend anders aufgetreten ist, sehr smooth, sich sehr integriert hat eigentlich, ne, in all das, also gar nicht so der Störfaktor war, wie manche befürchtet hätten.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass sie jetzt da anders auftritt, hat auch einen bestimmten Grund. Und der Grund ist, wie so oft innenpolitisch. Sie ist gerade, also ihre Partei, ihre Regierung ist gerade so ein bisschen in Schwierigkeiten. Zum einen, weil es Kommunalwahlen gab in Italien und die liefen für die Fratelli d'Italia nicht sonderlich gut. Also große, wichtige Städte sind von einer Mitte-Links-Koalition jetzt regiert. Und außerdem gab es auch eine große investigative Recherche gerade, bei der rausgekommen ist, dass gerade in der Jugendorganisation viele Führungspersönlichkeiten wirklich sehr, sehr recht sind, auch den römischen Gruß, also das, was bei uns der Hitlergruß ist, gezeigt haben und sich wirklich überhaupt nicht auch vom rechten Terrorismus der 1970er in Italien distanzieren. Und natürlich ist es da in diesem Moment die einfachere Variante zu sagen, wir lenken davon ab und wir stellen uns jetzt als das große Opfer dar und wir sind doch das Opfer in Europa. Wir müssen uns da jetzt irgendwie zusammenstellen und das ist doch jetzt mal egal, ne? Also jetzt brauchen wir das.
Wir werden gleich nochmal oder auch gegen Ende unserer Sendung hier nochmal genauer nach Italien schon auch auf so einzelne Politikfelder, Erinnerungskultur und auch die Migration, aber so generell betrachtet, das ist ja die Befürchtung, die einige haben. Ne? Giorgia Meloni tritt kulant auf, europäisch reiht sie sich weitgehend ein, aber in Wirklichkeit im Hintergrund passiert dann doch einiges, vor allem in der italienischen Innenpolitik, was ganz andere Zeichen ansetzt. Also es gibt ja von einem anderen, der mal gut gestartet ist und dann immer schwieriger wurde, Recep Tayyip Erdogan, die schöne Aussage, wir fahren mit dem Zug der Demokratie, bis wir am Ziel sind.
Ja, also tatsächlich ist das auch ein bisschen meine Befürchtung. Also wie weit das dann geht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich glaube, dass jetzt irgendwie in ein paar Jahren wir türkische Verhältnisse in Italien haben werden. Aber was ich mir schon vorstellen kann, wenn es Giorgia Meloni schafft, mit ihrer Regierung die Legislaturperiode fertig zu machen, und das ist in Italien sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich glaube, letzte war Berlusconi und das ist wirklich eine Zeit her, auch nur einmal. Und wenn sie dann nochmal wiedergewählt werden sollte, auch mit einer guten, satten Mehrheit, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie das weniger subtil macht, sondern dass sie dann wirklich anfängt, Italien umzugestalten und da auch nochmal mehr auf Konfrontationskurs geht. Weil momentan ist es auch so, Giorgia Meloni darf es sich eigentlich nicht mit der EU verscherzen. Italien bekommt sehr viel Geld aus diesem EU-Rettungsfonds, Corona-Pandemie. Und wenn da irgendwie Gelder eingefroren werden oder irgendwie sogar gestrichen werden, dann wäre das ein riesiges Problem für sie, für ihre Regierung, weil das einfach auch ein riesiges Problem für Italien wäre, das wirtschaftlich sehr schlecht dasteht. Mhm.
Aber das heißt, ich verstehe richtig, der Umbau oder so erste Anzeichen von Umbau oder von wirklich substanziellen Verschiebungen, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was so freie Presse angeht, also die klassischen Warnlichter, die aufblinken, die aufgeblinkt sind in Länder wie Polen oder auch Ungarn, das ist noch nicht der Fall?
Ha, das ist eine sehr gute Frage, weil alles ein bisschen subtiler geht. Also es ist schon so, dass zum Beispiel die RAI, der italienische mehr oder weniger öffentlich-rechtliche Rundfunk, stark umgebaut wurde und wird. Da muss man dazu sagen, das passiert aber eigentlich bei jeder Regierung. Sie treibt das aber nochmal ein Stück mehr auf die Spitze. Also da gibt es nochmal einschneidendere Veränderungen. Was schon auch noch so ein Punkt ist, ist ein Gesetz, das sie jetzt gerade versuchen durchzubringen, das dem Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin mehr Macht geben soll. Die Person soll direkt gewählt werden. Und das ist sehr schwierig durchzubekommen. Verfassungsänderungen sind in Italien sehr schwer zu erreichen. Und sie haben noch nicht diese Zweidrittelmehrheit. Das müsste dann durch ein Referendum bestimmt werden und dauert auch noch seine Zeit. Aber man sieht daran, dass sie wirklich das schon plant.
Lisa Weiß, künftige ARD-Korrespondentin und Deutschlandradio-Korrespondentin in Rom. In der Nacht, also unserer Zeit in der Nacht, war das erste Fernsehduell zwischen Joe Biden, dem amtierenden amerikanischen Präsidenten, und Donald Trump, dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten, der es wieder werden möchte, auf dem Ticket der Republikaner. Das ist sehr früh, dass es ein solches erstes Duell gab. Das war zuletzt in den 60er Jahren so. Und es war offenbar das Interesse von Joe Biden, schon jetzt einmal mit Donald Trump in diese Auseinandersetzung zu gehen, um wieder Land gut zu machen, in Umfragen ein bisschen nach vorne zu kommen. Gelinde gesagt, es ist wohl nicht gelungen, Lisa Weiß, ein schwacher Joe Biden, der wirklich immer wieder Schwierigkeiten hatte, sich verständlich zu machen. Wir haben mal ein kleines Beispiel.
Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Das war eine Stelle, jetzt rede ich selbst schon wie Joe Biden, aber es war fast schon eine journalistisch-ethische Entscheidung hier, die wir heute im Newsroom getroffen haben. Spielen wir das überhaupt? Mhm. Also wenn Sie kennen ja Reporter-Einsätze, wenn man manchmal Menschen vorm Mikrofon hat und das Gefühl hat, ich habe eigentlich eine Verantwortung, gerade so beispielsweise bei älteren Menschen, ja, ich habe eine Verantwortung, die sollen sich ja auch nicht blamieren, dann trifft man häufig die Entscheidung, dass man so etwas nicht verwendet, vielleicht nur indirekt zitiert. Ne? Und es ist aber nun mal eben der amerikanische Präsident, weswegen wir uns entschieden haben, gut, man muss sowas einfach auch mal dokumentieren, dass jemand wirklich einfach Schwierigkeiten hat, überhaupt noch zu formulieren, was er sagen möchte.
Ja, also total schwierige Entscheidung. Ich hatte das mal in einem ganz anderen Zusammenhang mit einem jungen Schweizer Gardisten, der sich ein bisschen um Kopf und Kragen geredet hat. Ich habe mich dann dafür entschieden, das nicht zu veröffentlichen, weil der, glaube ich, 18, 19 und wusste eigentlich nicht so richtig, wie man mit Presse umgeht. Aber der Unterschied ist, das war kein Politiker und das ist ein Politiker. Noch dazu handelt es sich um ein Fernsehduell. Daher glaube ich, man kann das definitiv machen, vielleicht muss man sogar, weil auch das ist Teil der Information.
Also es hat jetzt schon das Lager von Donald Trump einfach nur Szenen aus diesem Duell zusammengestellt, 95 Sekunden, die härtesten Sekunden in diesem Sinne für Joe Biden. Man sieht nicht einmal in diesem Werbevideo für die Republikaner, was Donald Trump sagt, sondern nur, wie Joe Biden versucht, Dinge zu sagen, sich verstolpert, Milliarden und Billiarden durcheinander bringt, dergleichen mehr. Ja, ich meine, das ist halt das Problem, dass die ganze Aufmerksamkeit, jetzt auch unsere Aufmerksamkeit, natürlich auf diesem Joe Biden liegt.
Ja, genau, das ist das Problem. Ich glaube, da kann ich nicht viel mehr dazu sagen als, ja, das ist es. Also es war sicher keine gute Entscheidung. Es hieß ja dann, er sei erkältet gewesen. Vielleicht wäre es sogar sinnvoller gewesen, das Duell abzusagen, oder zu verlegen, weil das natürlich auch schwierig gewesen wäre, weil über seinen Gesundheitszustand ja auch schon länger spekuliert wird. Ich glaube, dass es da keine wirklich gute Entscheidung gab. Vielleicht hätte man schon von Anfang an sich überlegen sollen, ist das der richtige Kandidat?
Man kann es ja natürlich jetzt noch überlegen. Also ich frage mich ja, was da jetzt wohl abgeht, ja, in den USA bei den entscheidenden Leuten, auch in der Demokratischen Partei, ob jetzt so Leute wie Bill Clinton und Barack Obama am Telefon sind und sagen, Mensch, müssen wir nochmal was tun? Ob jetzt Barack seine Frau Michelle überreden muss? Ja, ich meine, es gab schon genug Social Media Posts jetzt in diesem Sinne, wo man Fotos sah von Michelle Obama auf irgendwelchen demokratischen Bühnen und gesagt hat, okay, please, ja, kannst du bitte? Also das müssen die Expertinnen und Experten, die Transatlantischen, besser einschätzen, ob das jetzt ein zu riskantes Manöver wäre. Nur ich finde vor dem Hintergrund, dass uns ja Umfragen auch seit Wochen, seit Monaten schon sagen, eigentlich ist die große Mehrheit der Amerikaner mit beiden Kandidaten nicht einverstanden und sagen so, präsentiert uns bitte was Neues und was anderes. Wäre das vielleicht sogar, obwohl unglaublich riskant, das Beste, was die Demokraten jetzt noch machen könnten?
Eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich habe vorhin auch schon drüber nachgedacht. Sollte man nicht? Ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn man Biden lässt, hat man eben diese, ich sage mal, wenigstens diese Stabilität. Es kommt nicht nur jetzt relativ kurz vor der Wahl nochmal Unruhe rein. Man bietet in dieser Hinsicht keine Angriffsfläche, aber man muss natürlich sozusagen hoffen, dass möglichst viele Menschen, böse gesagt, das kleinere Übel wählen, weil ich denke, dass viele Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, ich bin mit Biden nicht zufrieden, wie Sie ja auch schon gerade gesagt haben. Ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist und ich war jetzt vor ein paar Wochen in den USA für eine größere Recherchereise, für zwei Reportagen, die auch hier in Deutschland von Kultur laufen werden und habe da mit jüdischen Familien gesprochen und da war unter anderem Sohn von Menschen, die eben vertrieben worden sind während der Nazi-Zeit, der gesagt hat, er beantragt jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft wieder und einen deutschen Pass geht, weil ja eben seine Eltern aus Deutschland vertrieben wurden. Weil damals hat Amerika sie aufgenommen und hat gesagt, so ja, wir helfen euch, wir sind ein neuer Ort für euch, ein neuer Anfang. Und er hat das Gefühl oder die Befürchtung, dass das jetzt umgekehrt so sein wird, dass seine Kinder, Enkel, Urenkel froh sein werden, dass sie irgendwann nach Deutschland oder nach Europa können.
Tja, mal sehen, wie es hier weitergeht. Das ist natürlich auch noch eine andere Frage. Ne? Aber weil wir jetzt so viel Aufmerksamkeit auf diesen Joe Biden gelegt haben, ein klein bisschen Aufmerksamkeit muss man, glaube ich, doch nochmal auf Donald Trump legen. Denn auch das, was er gesagt hat, war natürlich jenseits dessen, was man als präsidiabel oder auch als realistisch einschätzen könnte. Das ist vielleicht das Verrückte bei Donald Trump. Ist es schon derartig eingepreist, dass er Dinge sagt, bei denen man an sich bei normalen Menschen auch an seinem Verstand zweifeln müsste, dass es gar nicht so auffällt. Ne?
Er hat quasi eigentlich das, also wirklich sehr, sehr viel falsche Dinge gesagt. Das spreche ich schon fast wie Donald Trump mit einem sehr, sehr. Und gleichzeitig das aber mit fester Stimme gesagt, sodass man ihn erstmal glaubt. Ich glaube, dass man da wirklich, also bei jeder Donald Trump-Rede oder bei jeder solcher Veranstaltung dringend einen Faktencheck braucht.
Aber genau, ich habe mal einen kurzen Einspieler.
I will have that war settled between Putin and Zelensky as president-elect before I take office on January 20th.
Also das ist das Verbrechen, Entschuldigung. Es ist wahrscheinlich auch einfach ein Verbrechen, aber es ist erstmal ein Versprechen, das Donald Trump gegeben hat, noch bevor er ins Amt eingeführt wird, also am 20. Januar, falls er gewinnen sollte, wird er den Ukraine-Krieg beenden.
Naja gut, also beenden im Sinne von, man findet eine tragfähige Lösung, wird das nicht sein. Das Einzige, was er da machen könnte, aus meiner Sicht, wäre zu sagen, okay, wir unterstützen jetzt nicht mehr, wir gehen raus aus der NATO, fertig. Und was, also das wäre verheerend für die Welt. Ob er das dann wirklich macht, wieder eine ganz andere Frage, aber zuzutrauen ist es ihm.
Tja, und das zeigt einmal mehr, man wählt eben nicht nur dann doch zwei Menschen und ihren möglichen Zustand und die Frage, wie gut sie Dinge noch formulieren können, sondern eben wirklich auch Präsidentschaften mit politischen Agenten dahinter. Wollen wir hoffen, dass die Amerikaner das in einem guten Maße ausdiskutieren. Sie haben ja noch Zeit bis November. Das ist aber auf jeden Fall der Stand heute nach dem ersten Fernsehduell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Heute zu Gast ist Lisa Weiß, die ab Anfang August dann für 5 Jahre Korrespondentin der ARD und der Deutschlandfunk-Senderfamilie sein wird und natürlich auch schon häufig dort war. Wir haben darüber gesprochen, wir werden noch darüber sprechen. Jetzt sprechen wir mal über was Ich würde sagen, schon eher anderes. Wir haben verschiedene Kategorien und Rubriken für unsere Gäste. Ich glaube, für sie müssten wir eine neue schaffen, seltsame Leidenschaften. Und ich sage nur mal so viel. Also sie haben ein gewisses Interesse für Forscher mit Spezialinteressen und schicken dann auch schon mal eine Zecke per Post ans Robert-Koch-Institut?
Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen, sonst versteht man es nicht. Nein, ich bin aus Süddeutschland wirklich an den Bergen aufgewachsen und auch viel unterwegs und habe mir da mal wieder eine Zecke eingefangen und war mir nicht mehr ganz sicher, wie man die jetzt gleich wieder am besten entfernt. Habe einmal gegoogelt und bin dann auf ein Zeckenprojekt gestoßen, beziehungsweise auf den Zeckenatlas vom RKI gefördert, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Zecken zu katalogisieren. Also sie sind darauf angewiesen, dass Menschen ihnen Zecken schicken und schauen dann danach, welche Krankheiten die haben, welche Arten wo verbreitet sind. Und da war ich dann gleich Feuer und Flamme. Ich habe diese Zecke dann auch fachgerecht entfernt. Sie hat noch gelebt. Mhm. Und die haben gesagt, möglichst lebend einschicken. Also habe ich mir eine kleine Plastiktüte genommen, verschließbar. Das stand auch dabei, ganz wichtig, sonst krabbelt die nämlich noch raus.
Ja.
Habe ein angefeuchtetes Küchentuch reingelegt und die dann per Post ans RKI geschickt.
Das wäre jetzt für mich wirklich die entscheidende Frage gewesen. Wie verschickt man eine Zecke so auch, dass sie lebendig bleibt? Also ich stelle mir jetzt gerade den schlimmen Tod der Zecke vor durch den Poststempel, der raufkommt. Aber das kann man wahrscheinlich durch wattierte Umschläge vermeiden.
So habe ich es gemacht und ich weiß tatsächlich, dass meine überlebt hat. Ich habe nämlich, also man sollte noch so einen Zettel ausfüllen, natürlich, wo man sie gefunden hat und ob man von ihr zufällig auch irgendwie gestochen oder gebissen, ich glaube gestochen ist der richtige Ausdruck, wurde. Und das habe ich dann alles gemacht. Und das hat mir nämlich auch sehr gefallen. Man konnte dieser Zecke auch noch einen Namen geben, unter dem sie dann im nächsten Zeckenatlas auftaucht. Das habe ich dann auch gemacht.
Jetzt bin ich gespannt, bitteschön.
Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe sie Froschi genannt.
Froschi?
Ja, ich dachte mal was ganz anderes. Was, auf was man nicht kommt, wenn man an eine Zecke denkt.
Und ist das innerhalb der Tierwelt, ist das dann sowas wie eine Art kulturelle Aneignung, wenn man eine Zecke Froschi nennt? Wie sind Sie auf Froschi gekommen? Einfach so?
Jetzt wird es persönlich. Das war mein Spitzname als Kind.
Okay, alles klar. Dann hat man natürlich auch besonderes Interesse, dass es der Zecke gut geht.
Genau.
Wie lange, ich weiß nicht, wie tief Sie schon eingestiegen sind, recherchemäßig, wie lange leben Zecken eigentlich?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Meine hat auf jeden Fall lang genug gelebt, um beim RKI anzukommen. Das kam tatsächlich auch was zurück. Ich wurde nämlich dann, ich saß gerade, also in der Landespolitik arbeite ich momentan noch beim BR und war gerade in einer Parlamentsdebatte und plötzlich klingelt mein Telefon und ich sehe eine Berliner Nummer und bin so drangegangen und das war das RKI. Ich bin gleich raus. Dachte mir, oh Gott, war noch so Corona-Zeit, was ist da passiert?
Und bin ich Patient Zero?
Ja, irgendwie sowas, ja, ne? Und dann, und dann hat sich aber ein sehr, sehr netter, sehr freundlicher Forscher gemeldet, der mich kontaktiert hat, weil meine Zecke, nämlich also Froschi, Borrelien hatte. Die können ja eine Krankheit, die Borreliose, übertragen. Und der war wirklich so nett und hat mich darauf hingewiesen und gesagt, ich soll mal irgendwie beobachten, ob ich diesen typischen kreisrunden Ausschlag habe an dem Körperteil, wo ich gestochen wurde. Ich soll vielleicht mal mit einem Arzt reden. Und dann sind wir irgendwie, glaube ich, noch eine halbe Stunde am Telefon gehangen. Und er hat mir irgendwie sehr, sehr viel über seine Forschung erzählt. Ich habe auch erfahren, dass es Zeckenarten gibt, vor allem in der Türkei, Griechenland, die ganz andere Krankheiten übertragen, wo sich dann, also ich habe in Erinnerung, vielleicht war das auch ein bisschen übertrieben, mehr oder weniger die inneren Organe auflösen. Das ist mir hängen geblieben, habe ich jetzt nicht nachgecheckt. Aber auf jeden Fall scheint es keine angenehme Krankheit zu sein, die diese Zecken dann übertragen. Mhm,
aber das ist bei Ihnen jetzt, war jetzt nicht nur dieser Zeckenfall, sondern generelles Interesse oder so eine, ist das eine Reporterinnenleidenschaft oder etwas darüber hinaus, dass Sie sich gerne so reinbegeben in die Forschungswelten von Menschen, wo andere vielleicht denken würden, sehr spezielles Interesse?
Ja, ich glaube, es hängt damit zusammen. Ich habe auch mal in der Wissensredaktion beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet und da vertieft man sich ja schnell in solche Sachen. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, gerade auch medizinische Zusammenhänge und so, wie spannend das alles sein kann. Und da hänge ich dann schon mal länger oder auch die Reportage, die ich vorher schon angesprochen habe, da war ich mit einem Provenienzforscher in den USA unterwegs, also jemand, der sich mit der Herkunft von Kunstwerken beschäftigt. In dem Fall hat er alte Silberstücke zurückgegeben, die von den Nazis geraubt wurden, aber er hat auch sehr, sehr viel anderes erzählt, wie man jetzt zum Beispiel herausfindet, ob jetzt ein Kunstwerk wirklich geklaut ist, ob es vielleicht gefälscht ist und da bin ich dann wirklich hin und weg. Und das ist nicht nur beruflich, es interessiert mich einfach. Aber ich glaube, bei unserem Beruf von uns beiden hier ist ja irgendwie beruflich und privat bei solchen Sachen schwer zu trennen. Ein bisschen neugierig muss man sein.
Das sagen meine Kinder auch manchmal, wenn ich Fragen stelle. Sie haben irgendwie den Eindruck, die sind durchaus manchmal investigativ. Lisa Weiß, heute bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Lisa Weiß ist unser Gast, heute hier Reporterin für den Bayerischen Rundfunk, aber auch für das Deutschlandradio an verschiedenen Stellen und eben ab August dann voll und fest in Italien, deswegen sehr auch schon jetzt mit den italienischen Themen befasst. Und ich habe ja gesagt, wir schauen nochmal genauer rein, auch in das, was politisch passiert. Und Sie haben das ja auch an verschiedenen Stellen schon getan, haben uns gesagt, ein sehr interessantes Feld ist das Feld der Erinnerungskultur und wie sich da Dinge eben doch verschieben in Italien. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, wegen, durch die Regierung Meloni, oder ist es auch etwas, was unabhängig davon stattfindet?
Also ich würde schon sagen, wegen und durch die Regierung, die aktuelle Regierung Meloni. Also ich habe mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen gesprochen, sei es jetzt aus dem universitären Bereich, mit Lehrerinnen und Lehrern, auch mit Journalistengewerkschaften. Und da kam irgendwie wirklich überall raus, das, was sie so gefährlich macht oder was es so gefährlich macht, ist, dass wirklich versucht wird, Geschichte umzudeuten, vielleicht sogar umzuschreiben. Und das ist sowas, was auf jeden Fall nach der Ansicht der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Regierung Meloni wirklich heraushebt von anderen Regierungen und eben auch gefährlicher macht.
Von welcher Geschichte sprechen wir da? Also wir haben es ja schon angesprochen und man hört es ja immer wieder im Zusammenhang mit Giorgia Meloni, die Mussolini-Traditionslinie, die ja in der Parteigeschichte eben auch ein Stück weit fortgeschrieben wird oder zumindest, dass es da Wurzeln gibt, die man dann noch vermuten kann. Ist es diese Geschichte, also die Geschichte des italienischen Faschismus oder jüngere auch?
Der italienische Faschismus ist mittlerweile fast so ein bisschen egal. Das ist zu lange her. Mhm. Es geht ganz konkret um die 70er Jahre. Da gab es in Italien wie auch in Deutschland eine große Welle des Terrorismus, und zwar von links und von rechts. Also man kennt vielleicht in Deutschland eher die Brigate Rosse, die Roten Brigaden, aber es gab eben auch den Terrorismo Nero, also den schwarzen Terrorismus, den Terrorismus von Seiten der Rechten. Und da muss man auch dazu sagen, natürlich beide Seiten sehr, sehr schlimm. Man darf aber in dem Fall wirklich auch den schwarzen Terrorismus denn nicht vergessen. Das war der Terrorismus, der durch Anschläge mehr Opfer gefordert hat insgesamt und der auch wirklich versucht hat, einen Staatsstreich zu organisieren. Also der wirklich versucht hat, nochmal Italien komplett umzukrempeln, ist nicht gelungen. Und da versucht die Regierung gerade eben diese Dinge umzudeuten, also im Endeffekt zu sagen, nö, also in den 70ern gab es den Terrorismus von links und so wir armen Rechten, wir waren eigentlich schon damals die Opfer. Das sieht man beispielsweise daran, an Melonis erster Rede, wo sie zum Ministerpräsidenten gewählt werden sollte, also vor dem italienischen Parlament, wo sie gesagt haben, wir haben immer im Licht der Sonne agiert, also wir haben nie irgendwie was hinterrücks gemacht und wir waren eben Opfer des roten Terrorismus, des Terrorismus von links. Und da sieht man schon, in welche Richtung das Ganze gehen sollte. Und das hat sich dann natürlich auch durch viele weitere Reden von ihr und von anderen Politikerinnen und Politikern durchgesetzt oder durchgeführt. Aber es geht noch mal ein Stück weiter. Und da wird es dann aus meiner Sicht wirklich kritisch. Es gibt gerade eine Kommission, die Geschichtsdidaktik komplett reformieren will, also die sozusagen die Schulbücher für Geschichte umschreiben möchte. Und die Historikervereinigungen schlagen da total Alarm, weil in dieser Kommission nur Politiker sitzen, und zwar einer gewissen Gesinnung zu einem guten Teil, und noch ein paar Pädagogen, aber kein einziger Historiker.
Wie wird das denn in Italien aufgenommen? Weil Italien hat ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann nach wie vor, aber hat ja immer eine ganz starke Tradition des Stolzes auch auf den Antifaschismus, also gerade innerhalb der politischen Linken war das ja geradezu identitätsstiftend. Ich kann mich erinnern an ein Gespräch, das wir vor gar nicht allzu langer Zeit hatten mit Tonia Mastrobuoni, der Repubblica-Korrespondentin hier in Deutschland, die ja diejenige war, die Maximilian Krah letztendlich zu Fall gebracht hat über diese SS-Aussage, die der AfD-Politiker getroffen hat und uns da auch hier im Studio nochmal erzählte, wie wichtig das ist, auch die Erinnerung für die italienische Gesellschaft, aber ich glaube gerade sozusagen für die linke Seite der italienischen Gesellschaft, das nicht zu vergessen. Wie reagieren die darauf?
Also erstmal, ich glaube, da muss ich ein bisschen böse sein. Ein Teil dieser ganzen Geschichte, wir stilisieren uns als Antifaschistinnen und Antifaschisten, kommt auch daher, dass man sagt, wir hatten aber hier mal wirklich irgendwie mit dem Zweiten Weltkrieg, mit Judenvernichtung nichts zu tun. Also wir waren auch ja auch die armen Opfer. Also richtig aufgearbeitet wurde diese ganze Geschichte nie. Und deswegen war es und ist es auch immer noch viel salonfähiger als jedenfalls momentan noch bei uns, ich glaube, so kann man es ausdrücken, wirklich deutlich ja radikale Positionen, gerade auch von rechts, zu vertreten. Und ja, es gibt Menschen, die sagen, das geht gar nicht. Aber man merkt, dass sich auch dieser Diskurs verschiebt. Und das liegt auch daran, dass auch in den Medien einfach immer mehr normaler geworden ist zu sagen. Es gab jetzt auch vor einiger Zeit mal einen größeren Aufruhr, weil jemand einen antifaschistischen Diskurs zu einem Gedenktag halten wollte, also eine Rede, und das alles schon im italienischen Fernsehen geplant war und dann im letzten Moment noch abgesagt wurde, wohl auch auf Druck aus der Politik, auch wenn das nie so richtig zugegeben wurde. Und das heißt, für auf jeden Fall die italienische Journalistengewerkschaft ist das Ganze, grenzt das Ganze schon an eine Art Gehirnwäsche. Also es sickert so langsam ein in die Gesellschaft und auch in das Gedenken.
Lisa Weiß, es gibt also einiges zu beobachten, auch wie sich das in Italien politisch gestalten wird in den nächsten Monaten und Jahren. Dafür werden Sie dort sein, in Rom, und noch sind Sie hier und wir werden gleich nochmal etwas genauer schauen auf ein ganz wichtiges Politikfeld, was ja auch die italienische Politik, nicht nur die, aber die ganz besonders geprägt hat in letzter Zeit, nämlich die Frage der Migration und was sich dort verändert hat, was gleich geblieben ist, wie da neue politische Schwerpunkte sind. Wir tauchen noch mal ein bisschen tiefer ein in das, was in Italien passiert. Was aber natürlich auch immer interessant ist, Lisa Weiß, vor der Kulisse auch so der eigenen Politik, wenn man sieht, so jemand wie Giorgia Meloni ist an die Macht gekommen mit ihren Fratelli d'Italia, die ja nicht mehr so ganz verschwestert sind mit der AfD, wie sie es mal waren, aber trotzdem natürlich politisch eine ähnliche Gemengelage darstellen. Das große Versprechen des Populismus von rechts ist ja beispielsweise die Migration zu stoppen oder zumindest besser zu kontrollieren, zurückzuführen. Wie sieht das denn in Italien aus? Ein Land, das ja wirklich eben aufgrund der geografischen Lage ja eines der Hauptaufnahmeländer zunächst mal ist von Menschen, die nach Europa wollen.
Also ich habe gerade vorhin nochmal nachgeschaut. Es gibt auf der Seite des Innenministeriums des Italienischen immer eine Übersicht für die letzten Tage und auch fürs ganze Jahr. Und da zeigt sich, dass die Migrationszahlen, also die irreguläre Migration nach Italien in diesem Jahr stark zurückgegangen ist. Sagen wir mal so, sie ist stark zurückgegangen vom Vorjahr, wo es wahnsinnig hoch war und ist jetzt wieder in etwa auf dem Level von vor 2 Jahren. Das kann viele Ursachen haben. Die Regierung schreibt sich natürlich auf ihre Fahnen und sagt, das sind wir, die so gut abschrecken. Ich würde da noch ein bisschen abwarten. Es kann auch daran liegen, dass das Wetter einfach nicht gut war und natürlich eine Überfahrt gefährlicher ist. Ich würde auch noch mal abwarten, was im Juli und im August passiert, weil das sind so die beiden Monate, in denen eigentlich am meisten Menschen übers Meer, übers Mittelmeer kommen. Da wäre ich gerade noch ein bisschen vorsichtig mit der Bewertung.
Hat denn Meloni, hat ihre Regierung mehr abgeschreckt als Vorgängerregierung?
Ich würde sagen, ganz am Anfang auf jeden Fall nicht. Die Zahlen waren eben sehr, sehr, sehr hoch. Und das war ein großes Problem für Giorgia Meloni, weil sie eben mit diesem Versprechen auch in den Wahlkampf gegangen ist. Wir räumen auf mit der Migration, mit der irregulären. Und ich glaube, auch damit könnte es zu tun haben, dass sie dann eben dieses sehr umstrittene Migrationsabkommen mit Albanien geschlossen hat.
Also dieses Abkommen, wo es letztendlich darum geht, dass schon in Albanien Asylanträge quasi geprüft werden?
Genau, also Italien und Albanien haben eben ein Abkommen geschlossen und gesagt, in bestimmten Fällen kann, wenn Menschen auf dem Meer von der italienischen Küstenwache aufgegriffen werden, können Menschen, die nicht irgendwie besonders schutzbedürftig sind, dann in Albanien in Lager gebracht werden. Dort wird dann ihr Asylverfahren durchgeführt, allerdings nach italienischen Standards, nicht nach albanischen. Und die Menschen, die dann angenommen werden, kommen nach Italien. Die anderen sollen, wie es so schön heißt, dann bitte zurückgeführt werden. Das ist so die Idee der ganzen Sache. Und das wurde dann eigentlich gerade auch von Meloni auch innerhalb der EU als große Lösung gefeiert. Und damit konnte man sich dann rausstellen und sagen, wir machen was.
Naja, ich meine, das ist ja auch in der Tat interessant. Diese Debatten sind ja gerade gerade parallel auch in Deutschland mit der Drittstaatenregelung, wo ja Menschen unterschiedlich oder auch Politiker unterschiedlicher Couleur unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Heißt das Drittstaaten andere EU-Staaten? Heißt das außerhalb der EU? Heißt das eben auch hier geprüft, dann zurückgeführt, aber nicht in ihr Heimatland, sondern in Länder, wie das Großbritannien macht, Ruanda. Aber was sich ja natürlich zeigt, an dem, was Sie gerade beschrieben haben, die politischen Ideen, die Tonlage, die eine Giorgia Meloni hat, von der man wahrscheinlich noch vor einiger Zeit gesagt hätte, die steht am eher rechten Rand des politischen Spektrums. Das ist schon insgesamt EU-Sound geworden.
Das ist EU-Sound geworden, wobei ich mich natürlich auch frage, wie umsetzbar ist das Ganze? Also es wurde ja auch, gerade dieser Vorschlag wurde ja auch in Deutschland rechtlich geprüft, ob das für uns auch möglich wäre. Das haben mehrere gemacht und es kamen eigentlich viele, auch Medien, zum Ergebnis, das wird sehr, sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Ich glaube, in Italien, da wird jetzt gerade dieses Lager in Albanien hochgezogen, wird es wahrscheinlich ein paar Menschen betreffen. Aber ich denke, dass es nicht die große Lösung ist, auch weil es ja wirklich nur für einen sehr eng begrenzten Personenkreis gilt. Also es müssen wirklich die von der Küstenwache aufgegriffen werden. Und dann können auch nur einige von denen, die auf diesem Boot sind, dann nach Albanien. Zusätzlich wird das echt extrem teuer. Und wie weit die Abschreckung dann funktioniert, ist nochmal eine ganz andere Frage, weil es gab ja Untersuchungen, auch wissenschaftliche Untersuchungen aus Deutschland sogar, glaube ich, die gezeigt haben, dass den meisten Menschen, die fliehen, gar nicht so richtig klar ist, wie die aktuelle Situation eigentlich ist. Die wollen vor allem weg und haben irgendwo was gehört.
Lisa Weiß, all das, was Sie da gerade beschreiben, spricht dafür, dass wir als Journalistinnen und Journalisten sehr genau hinschauen müssen. Nicht nur Ankündigungen, sondern eben, was dann auch die Realität ist. Wir machen das hier aus dem warmen Studio mit der schönen Distanz und Sie werden das weiterhin und dann noch sehr viel intensiver aus dem Studio Rom heraus machen für die ARD, für die Deutschlandfunkfamilie. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und ich freue mich auf die Berichterstattung, die Sie mitbringen werden. Dankeschön.
Danke.